Liebe Gemeinde, ja, der Predigttext macht gerade so fröhlich weiter, wie wir gerade eben schon gesungen haben. Das Lob der göttlichen Dreieinigkeit. Paulus singt dieses Loblied im Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Tja, liebe Gemeinde, wenn man über die Dreieinigkeit Gottes nachdenkt, sei es jetzt im Loben oder auch sonst, scheint das offensichtlich nicht in einfachen kurzen Worten zu gehen. Das merken wir gerade bei Paulus auch wieder ganz deutlich. Ja, ist auch kein Wunder, denn so einfach ist das ja gar nicht. Wir glauben an Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist und feiern das heute am Trinitatis, am Dreieinigkeitsfest auch miteinander. Ein Gott in drei Naturen. Nicht nur im Konfirmandenunterricht merke ich, dass ich da regelmäßig ja an die Grenzen meines Verstands stoße, wenn es darum geht, darüber zu sprechen oder gar das jemand zu erklären. Es ist eine berechtigte Frage, wie stehen denn nun diese drei göttlichen Naturen im Verhältnis zueinander? Wie soll man sich das denn eigentlich vorstellen? Wenn der Sohn Geschöpf des Vaters ist, also von ihm geschaffen, kann der Sohn ja nicht zugleich auch Gott sein. Und der Heilige Geist, auch wahrer Gott? Liebe Gemeinde, dass die Kirche das so formuliert hatte, ein Gott in drei Naturen, so wie wir es vorher auch im sogenannten Nizänen bekannt haben, das war Ergebnis eines längeren Prozesses. Da war die Kirche sich am Anfang auch gar nicht so sehr einig. Ein ganz wichtiger Meilenstein in unserer christlichen Theologiegeschichte war das Jahr 381 nach Christus. Dort sollte es endgültig auf den Punkt gebracht werden. Die Theologen der alten Kirche trafen sich damals im Zentrum des Oströmischen Reiches in Konstantinopel, um dort ein großes Konzil, eine große Synode einzuberufen. Aus der ganzen Mittelmeerwelt versammelten sich die Bischöfe, die Abgesandten der noch jungen, damals erst rund 300 Jahre alten Kirche. Und der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung war ja nun die Einigung über die drei Seinsweisen Gottes. Erbittert war bis zu diesem Zeitpunkt hin und herüber über ja diese göttliche Art und Seinsweise gerungen worden. Da wurde sehr viel theologischer Scharfsinn aufgewendet, um zu versuchen, das zu klären. Aber nicht nur das, damals ging es auch ziemlich handgreiflich zu. Da wurden dann immer mal wieder auch ein paar Mönche losgeschickt mit Holzknüppeln und die Argumente auch ganz handgreiflich ausgetragen, hin und herüber. Aber man hat sich geeinigt. Und von nun an sollte es seit diesem Konzil in Konstantinopel für die ganze Christenheit ein für alle Mal feststehen: Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, und an Jesus Christus, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, eben, ja, wunderbar formuliert, gezeugt und nicht geschaffen und deshalb eben auch wesensmäßig Gott, und an den Heiligen Geist, der aus dem Vater hervorgeht und der mit dem Vater und dem Sohn angebetet wird. Gott also eine Person, die sich in dreierlei Naturen uns zeigt. Gott Vater, unser Schöpfer, der uns in Jesus Christus als der Erlöser begegnet und der im Heiligen Geist als göttliche Kraft in uns wirkt. Dreieinig, also die Dreieinigkeit, Trinitatis auf Lateinisch, das Trinitatisfest heute. Den Konfirmanden versuchen wir es immer zu erklären mit den drei Aggregatzuständen von Wasser. Das flüssige Wasser, das Eis und der Dampf, alles H2O und doch in verschiedenen Formen, und doch das Gleiche. Aber liebe Gemeinde, was nützt mir das, diese Dreieinigkeit zu verstehen? Es macht mir immer irgendwie einen Knoten ins Hirn und Ihnen wahrscheinlich auch. Dem Kirchenvater Augustinus ging das auch so. Er hat ein riesiges, großes, absolut gelehrtes Werk geschrieben, De Trinitate, also von der Dreieinigkeit Gottes. Hat also eine lange Zeit seines Gelehrtenlebens dazu verwendet, um über die Dreieinigkeit Gottes nachzudenken. Und dann hatte er, so erzählt er eines Nachts, einen Traum. Und er berichtet, in seinem Traum sei es ihm gewesen, als ob er am Ufer des Meeres, am Strand wandle. Und da sieht er ein Kind am Strand, spielend, auf dem Sand hockend. Es hat eine Muschel in der Hand. Und mit der schöpft es immer wieder und wieder mit dieser Muschel Wasser in eine Grube im Sand. Mit der Muschel. Augustinus fragt das Kind: Was machst du da? Das Kind sagt: Ich will mit der Muschel das Meer in meine Grube schöpfen. Ich will mit dieser Muschel das Meer in meine Grube schöpfen. Das Meer in deine Grube schöpfen. Augustinus lächelt ein wenig und sagt zum Kind: Das wird dir nicht gelingen. Er lächelt darüber, über dem naiven Eifer des Kindes. Da schaut ihn das Kind mit großen, wunderbar großen leuchtenden Augen an und spricht: Du hältst es für unmöglich und naiv, das Wasser mit der Muschel in meine Grube zu schöpfen? Dabei willst du selber, Augustinus, mit deiner menschlichen Vernunft ernsthaft das Geheimnis der göttlichen Dreieinigkeit erkunden? Was das Kind dem Augustinus im Traum zu verstehen gibt: Ja, Augustinus, du hast dich mit deinem Verstand genauso einer unmöglichen Aufgabe verschrieben wie ich auch, wenn ich mit meiner Muschel das Meer in meine Grube schöpfen möchte. Das heißt, am Ende vermittelt dieser Traum dem Kirchenlehrer Augustinus eigentlich viel mehr über die göttliche Dreieinigkeit, als was in seinem berühmten theologischen Werk dann herauszufinden vermag. Er steht vor dem Geheimnis Gottes. Und er merkt: Wenn ich versuche, es zu ergründen, dann gleiche ich eigentlich diesem Kind am Strand. Ich versuche, mit einer Muschel das Meer auszuschöpfen. Ja, eigentlich ist die menschliche Vernunft genauso klein wie diese Muschel und kann deshalb diese Aufgabe gar nicht leisten. Augustinus steht da, schweigt und wundert sich, wie das Spiel eines Kindes ihn so sehr aus der intellektuellen Fassung bringen kann. Und aus diesem Staunen erwächst in ihm ein neuer, ein anderer Zugang zum Geheimnis Gottes, aus dem Wissenschaftler, aus dem, der versucht, mit dem Verstand zu ergründen, wird ein Verehrender. Aus dem großen Theologen, der gewiss viel weiß über Gott und über die Welt und über die Menschen, wird eine Stimme, die sich einreiht in all die Stimmen zuvor und danach, die dieses Geheimnis Gottes einfach nur loben und verehren und darüber ein Loblied singen. Vielleicht, liebe Gemeinde, ist das Lob die einzige angemessene Art und Weise, sich diesem Geheimnis Gottes zu nähern. Wir haben gemerkt, Paulus hat das offensichtlich auch schon so verstanden. Ich weiß nicht, was Sie noch im Ohr haben von diesem Predigttext. Immerhin 12 Verse im griechischen Urtext. Ein einziger Satz. Man merkt also auch, wie es aus dem Paulus herausgesprudelt ist angesichts dieses Loblieds, wenn er Gott preist. Paulus also, der auch keinen theologischen Vortrag hält, das könnte er ja wahrhaftig als ausgebildeter Theologe, sondern der einfach ja diesen dreieinigen Gott lobt. Und wenn wir ihn fragen würden, lieber Paulus, woher weißt du das eigentlich alles, dann würde er antworten, weil ich in Christus bin, weil ich in Christus bin, deshalb kann ich so singen. Alles, was mir für mein Leben wichtig ist, das hat mir Gott in Christus gezeigt. Christus ist sozusagen der Schlüssel zum Geheimnis dieser Wesensart Gottes. Und wer sich auf Christus einlässt, wer ihm vertraut, der wird Zugang finden zu diesem Lob und mit mir gemeinsam ja diesen Dreiklang des Gotteslobs auf Vater, Sohn und Heiligen Geist singen. Liebe Gemeinde, lassen Sie es uns dem Paulus ein wenig zumindest nachtun. Erstens, loben, weil vom Vater erwählt. Loben, weil vom Vater erwählt. Das ist auffällig in diesem Abschnitt des Epheserbriefs, dass diese Erwählung besonders deutlich betont wird, die Vorherbestimmung. Denn in ihm, haben wir gehört, vorher im Predigttext, hat Gott uns erwählt, also in Christus, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ein Bekannter führte mich kürzlich durch den Rohbau seines neuen, im Entstehen begriffenen Eigenheims. Tags zuvor war das Richtfest gefeiert worden. Im Bau sah alles noch ziemlich trostlos aus, noch unverputzte Wände, überall Staub, Bretter, Gipssäcke und der kalte Wind fegte so richtig durch die offenen Fensterhüllen. Das können Sie sich, glaube ich, auch gut vorstellen. Aber es war für mich eindrücklich, wie dieser von Glück erfüllte zukünftige Häuslesbesitzer vor seinem inneren Auge alles das schon sah und beschreiben konnte, was daraus werden sollte. Wie er mir erzählt, begeistert in den buntesten Farben, wo das Kinderzimmer sein würde und wo die Küche und der Blumentrog und die gemütliche Sesselecke und. Noch ist alles unfertig. Noch gibt es da jede Menge Baustellen auf dieser einen großen Baustelle. Aber es ist in der Tat nur eine Frage der Zeit, bis wirklich alles fertig sein wird. Die Pläne dafür existieren schon längst. Ja, zumindest auf den Plänen des Architekten und offensichtlich im Kopf und Herz des Bauherrn. Liebe Gemeinde, ich glaube, ein schönes Bild für mein eigenes Leben als Christ, für meinen Glauben, aber ich glaube auch ein schönes Bild für uns als Gemeinde Jesu Christi hier in dieser Welt. Vieles in meinem Leben, im Leben unserer Gemeinde ist noch unfertig, ist noch im Entstehen begriffen. Noch eine große Baustelle. Mein Glaube hat noch Löcher, wie die Wände auf dem Bau. Und auch als Gemeinde Jesu Christi geben wir schon noch hier und da auch ein kümmerliches Bild ab in dieser Welt. Und doch, liebe Gemeinde, gibt es schon diesen großen Bauplan Gottes, mit mir persönlich und auch mit seiner Gemeinde. Da ist einer, der Bauherr, der das alles schon im Kopf hat, wie das einmal werden soll und wie er sich das denkt und wie er das auch möchte. Durch ihn und von ihm wird alles noch vollendet werden. Wird es erdacht und zusammengefügt werden. Hinter dem, was noch klein und unfertig ist, steckt diese große Liebe, mit der er sich auf mich und auf uns als Gemeinde festgelegt hat, mit der er uns erwählt hat, mit der er sein Auge und sein Herz schon auf mich geworfen hat, mit der er sich für mich entschieden hat, ehe ich irgendeine Entscheidung für meinen Glauben treffen konnte. Das ist das Fundament, auf dem mein persönliches Lebens- und Glaubenshaus und auch das Fundament unserer Gemeinde steht. Bevor ich an ihn dachte, hat er an mich gedacht. Bevor ich ihn kannte, hat er mich erkannt. Wir singen es immer wieder, auch an Weihnachten. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren, also auserwählt. Liebe Gemeinde, das schließt dann nicht aus, dass ich auch selber ein eigenes Ja zu meinem Glauben an Christus finde, überhaupt nicht. Aber es heißt eben auch, dass ich mich mit meinem Glauben nicht immer selbst tragen muss. Dass ich oft auch getragen werde, besonders auch in der Glaubenskrise, besonders auch dann, wenn der Zweifel nach mir greift, dann soll mir keiner sagen, dass ihm das nicht gelegentlich passiert. Mir geht das jedenfalls so. Nein, da ist eine Hand, die mich hält. Da ist ein Herz, das für mich schlägt. Und da ist ein Wille, der sich für mich entschieden hat. Und das alles nicht, weil ich ein so vorzüglicher Mensch oder vorzüglicher Christ bin. Nicht, weil mich irgendwelche Eigenschaften dazu qualifizieren würden. Vielmehr allein deshalb, weil er es so will. Weil er es souverän entschieden hat. Du sollst zu mir gehören, du bist mein. Darauf ruht dieser unfertige Bau meines Lebens, meines Glaubens und auch der unserer Gemeinde. Loben, weil vom Vater erwählt. Ein zweites, loben, weil in Christus erlöst. Loben, weil in Christus erlöst. Paulus sagt es deutlich, in ihm, in Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Also auch ein Grund zu loben durch das, was der Sohn, was Christus wirkt. Ein Junge bastelt sich einmal ein wunderschönes Segelschiff. Mit Liebe und Sorgfalt baut er die einzelnen Teile zusammen. Er takelt es mit großem Geschick auf, hat seine helle Freude an diesem gelungenen Werk, dann bringt er es stolz an den Fluss, um es schwimmen zu lassen. Heiter läuft er dem Ufer entlang, während sein Segelschiff ruhig über das Wasser gleitet. Das weiße Segel füllt sich mit dem Sommerwind. Doch plötzlich wird sein Schiff von einer Windböe und der Strömung fortgerissen. Der Junge kann es nicht mehr erreichen und muss voller Schmerzen zusehen, wie es verschwindet. Ganz geknickt kommt er nach Hause, sein wunderbares Segelschiff ist verloren. Wochen später entdeckt der Junge sein Segelschiff wieder in einem Pfandhaus. Offensichtlich hat es jemand gefunden, das Segelschiff, und es im Pfandhaus abgegeben und, ja, weil es so schön gestaltet war, noch einen Preis dafür erlöst. Dort im Schaufenster liegt nun sein Boot, das er mit so großer Liebe gebaut hat. Mit Eifer angemalt und hergestellt. Er geht in das Pfandhaus, erklärt dem Besitzer, er möchte das Boot haben, es wäre sein Eigentum. Doch der Mann zeigt auf das Preisschild und zeigt ihm und erklärt, wenn du den Preis bezahlst, kannst du das Schiff haben. Der Junge arbeitet Wochen und Monate, verzichtet auf alle anderen Dinge und hat schließlich die Summe bereit, geht ins Pfandhaus, erwirbt sein Segelschiff und geht voller Freude nach Hause. Unterwegs streichelt er sein Segelschiff und sagt voller Liebe zu ihm, nun gehörst du mir zweimal. Einmal, weil ich dich aus Liebe gemacht habe und ein zweites Mal, weil ich dich mit Schmerzen teuer erkauft habe. Liebe Gemeinde, wie alle Bilder und Geschichten, ja sicherlich ein unvollständiges Bild für das, was Christus durch seine Erlösung erwirkt. Aber letztlich geht es darum, dass er mich zweimal ja für sich in Besitz nimmt. Einmal, als er mich aus Liebe macht und ein zweites Mal, als er mich mit Schmerzen am Kreuz von Golgatha erlöst. Loben, weil in Christus erlöst. Und dann, liebe Gemeinde, noch ein drittes. Loben, weil vom Heiligen Geist beauftragt. Loben, weil vom Heiligen Geist beauftragt. Noch einmal der Predigttext. Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Dahin steuert alles hin, die Erwählung und die Erlösung. Dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sollen mit unserem Leben dann Gott verherrlichen. Etwas sein zu Gottes Lob. Hier geht es um einen Lebensstil. Es gibt, liebe Gemeinde, nur einen, in dessen Leben, in dieser Art die ganze Herrlichkeit Gottes komplett aufleuchtete. Das war Jesus aus Nazareth. In der Art und Weise, wie er zum Vertrauen, zum Glauben an ihn eingeladen hat, wie er vergeben, verbunden, geheilt hat. Wie er die im Schatten am Rand der Gesellschaft standen, nicht übersehen hat. Wir kennen all die Geschichten aus den Evangelien. Dort geschah etwas wirklich zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Und liebe Gemeinde, so ist es heute auch noch, wenn auch in aller Bruchstückhaftigkeit. Ich erinnere noch einmal an das Bild vom Hausbau vorher, vom Rohbau. Aber trotzdem, es fängt schon an. Es geschieht dort etwas zu Gottes Lob und zu Gottes Ehre. Er wird dort verherrlicht, wo etwas von dieser Jesusart in meinem Leben sichtbar wird. Wo ich lerne hinzusehen, wo ich bereit bin hinzugehen, die gerade eben Jesus zu seinen Schwestern und Brüdern gemacht hat. An jeder sei, wie Jesus Christus auch war. Gewiss ein großer Auftrag, liebe Gemeinde, aber Gott gibt uns den Heiligen Geist damit, der uns dazu auch befähigt immer wieder und uns auch Mut macht aufzustehen, wenn wir darüber einmal ins Scheitern geraten sind. Wir tun es lobend, liebe Gemeinde, weil wir vom Vater erwählt sind, weil wir in Christus erlöst sind und weil wir vom Heiligen Geist beauftragt sind. Amen.